HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Hauptgründe für die steigende Zahl der Wohnungslosen sind das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum.
Dass wir auch viele ältere Menschen haben, die mit ihrer Rente nicht mehr hinkommen.
Stehen beide im Beruf, haben ihre Wohnung verloren und waren völlig überfordert mit der Situation. Es waren durchaus Menschen wie Sie und ich.
Es trifft jeden aus jeder Schicht heraus, also von Ärzten über Bauarbeiter, Sekretärin, da ist von allem etwas dabei.
Wohnen ist ein Grundrecht, das gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge.
Aber ihr müsst erstmal vom Alkohol runter, da habe ich ganz, ganz große Schwierigkeiten.
Ich wurde zusammengeschlagen, ich wurde vergewaltigt.
Besonders schlimm, weil sie vollkommen schutzlos sind.
Ich wünsche mir kein Ferrari, Porsche, ganz normales Leben.
Sie ziehen mit ihrer kleinen Habe durch die Straßen, schlafen in Hauseingängen, unter Brücken oder unter Führungen. Gefühlt werden es immer mehr. Aber keiner weiß wirklich, wie viele Menschen auf der Straße leben. Berlin wird es als erste deutsche Stadt statistisch erfassen. In der vergangenen Nacht vom 29. auf den 30. Januar gab es eine Zählung der Obdachlosen, an der haben sich über 3000 freiwillige Helfer beteiligt. Die Idee hinter dieser Aktion in Berlin: nur wenn man die Zahlen kennt, dann kann man die Hilfsangebote auch in entsprechendem Umfang anbieten. Allerdings sind sich die Kommunen nicht einig, wie Hilfe tatsächlich aussehen muss. Berlin will die Menschen vor allen Dingen von der Straße holen. Alle anderen Maßnahmen wie Suchthilfe und soziale Unterstützung folgen dann. Frankfurt zum Beispiel setzt weiter auf das bisherige Modell, bei dem die Betroffenen nur eine Wohnung bekommen können, wenn sie ihre anderen Probleme bereits gelöst haben. Welche Hilfe brauchen die Menschen am Rande der Gesellschaft wirklich? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Berlin zählt das Einmaleins der Obdachlosigkeit. So haben wir den Tag heute überschrieben. Nicht jeder Wohnungslose ist ein Obdachloser. Man unterscheidet zwischen Menschen, die keine Wohnung haben, keine feste Bleibe, und Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben. Die meisten der Wohnungslosen leben in Sammelunterkünften oder kommen bei Freunden und Verwandten unter. Bundesweit, so schätzt man, gibt es etwa 680.000 Wohnungslose, davon knapp 60.000 Frauen und 19.000 Kinder. Aber das sind Zahlen, die aufgrund von Zählungen in Hilfseinrichtungen und Unterkünften zustande kommen. Hochrechnungen und Schätzungen sind das. Das Statistische Bundesamt will bis 2021 bundesweit Zahlen erheben. Hessen will 2022 dann eine Wohnungslosenstatistik einführen. Aber auch da bleibt die Schwierigkeit, die Obdachlosen mitzuerfassen. Wie viele Menschen tatsächlich auf der Straße leben, also Platte machen, wie das im Jargon heißt, das weiß niemand genau. Und deshalb hat Berlin eben tausende freiwillige Helfer losgeschickt, um zu zählen. Oliver Schosch berichtet.
Die Obdachlosenzählung stand unter dem Motto Nacht der Solidarität. Doch das sahen manche etwas anders.
Also obdachlos auf die Straße.
Protest vor dem Roten Rathaus. 20 Menschen stehen um einen Kessel mit einem Lagerfeuer. Darunter die 68-jährige Maria, die die letzten 20 Jahre auf der Straße gelebt hat und gerade bei ihrem neuen Partner wohnt. Sie protestiert gegen die Zählung, denn sie sei herabwürdigend und purer Stress für Obdachlose.
Um diese Zeit, um das bei diesem Wetter, da hast du am besten deine 2-3 Schlafsäcke, da hast du eine Kuhle, die du dir mit irgendwas ausgelegt hast, dass es nicht zu kalt und zu nass von irgend wird und du willst einfach in Ruhe schlafen.
Die Kritik war auch Thema beim Auftakt der Zählaktion im Zentrum der Stadtmission am Bahnhof Zoo. Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach von den Linken betonte, dass sich die Zählteams zur Zurückhaltung verpflichtet hätten.
Wenn heute jemand sagt, ich möchte nicht befragt werden, dann ist es so. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn wir etwas verändern wollen, dann machen wir das am besten auf Grundlagen von Daten.
Mehr als 600 Zählteams schwärmten dann ab 22 Uhr in alle 12 Berliner Bezirke aus. Nach einer guten Stunde kam das erste Team zurück. Mit dabei Judith Wuchner, eine Ausbilderin am Berufsbildungswerk. Sie erzählt, dass ihr Team rund um den Kudamm gezählt und dabei insgesamt 2 Obdachlose getroffen hat. Auf Matratzen unter einer S-Bahn-Brücke. Mit einem konnten sie sich länger unterhalten und die Fragen ihres Fragenkatalogs abarbeiten.
Ganz netter Mann. Ich war halt nur ein bisschen geschockt, der schon über 15 Jahre auf der Straße lebt. Mit seinem Freund da zusammen. Es war ein Deutscher. Ich hatte auch Tee mit dabei und ein bisschen Obst, ob man was haben möchte. Und der so, nee, er braucht überhaupt nichts. Das war auch so eine Schlafstelle, die hatten sogar eine eine Blumenvase mit einer Rose und einer Kerze da stehen.
Reporter durften bei der Zählung nicht mitlaufen. Doch es gab einige RBB-Mitarbeiter, die privat mit dabei waren. Und die durften nach der Zählung erzählen und haben mir WhatsApp-Audionachrichten geschickt.
Ich bin gerade zurück von meinem Zählen, überschaubarer bürgerlicher Bezirk. Es gibt hier in Friedenau so stadtbekannte Obdachlose auf der Rheinstraße unter der Brücke am Innsbrucker Platz. Und wie durch ein Wunder waren beide Plätze unbemannt.
Ich war im Bezirk Wilmersdorf unterwegs, rund um den Bahnhof Spichernstraße. Heute war da keiner, wobei wir sehr, sehr viele Hinterhöfe auch angeguckt haben.
Also ich war in der Gruppe Karlshorst 5, etwas weit ab vom Schuss, und wir haben auch keinen einzigen Obdachlosen gefunden.
Der Stadtteil war Charlottenburg Nord. Es waren 8 Zelte, die da so mehr oder weniger im Gebüsch waren. In einem Zelt sahen wir sogar Licht und hörten Radio, aber haben trotzdem nur von außen gefragt, hallo, ist da jemand, kam aber keine Antwort, und dann sind wir eben auch weitergegangen.
Die meisten Obdachlosen halten sich nachts offenbar nicht auf der Straße auf. Deshalb waren gestern Nacht auch Obdachlosenunterkünfte und Krankenhäuser aufgefordert, Zahlen zu liefern. Die Ergebnisse soll es in einer Woche geben.
Es waren ja rund 600 Teams unterwegs heute Nacht in Berlin. Da haben wir jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gehört, aber offenbar wurden nicht so viele Obdachlose angetroffen. Aber es gab eben auch gute Gespräche, und es ging auch darum, mehr zu erfahren über die Gesamtsituation, über den Hintergrund der Obdachlosigkeit, Alter, Geschlecht, Bildung, Nationalität. Die Ergebnisse werden dann nächste Woche präsentiert. Da sind wir gespannt. André Hoog hat auch mal auf der Straße gelebt, aber er hat es geschafft, wieder herauszufinden aus der Obdachlosigkeit. Heute geht er wieder einer geregelten Arbeit nach, hat eine Wohnung und steht mitten in der Gesellschaft. Und er engagiert sich und hat auch einen Blog, auf dem er zum Beispiel für die Zählung in Berlin geworben hat oder erklärt, warum Obdachlose nicht gerne in Unterkünfte gehen. Schönen guten Abend, Herr Hoog.
Guten Abend, Frau Renz.
Hat Sie das überrascht, dass einige Obdachlose diese Zählung so vehement abgelehnt haben, obwohl sie ja eigentlich Gutes für sie bringen soll?
Tatsächlich, ja. Ich war sehr überrascht, dass da überhaupt Gegenstimmen kamen. Aber es war eben eine ganz kleine Zahl von Obdachlosen. Oder eben auch vielleicht hätte man den ganzen Sinn dieser Zählung vorher einfach nochmal ein bisschen deutlicher kommunizieren müssten an die Obdachlosen. Soweit ich weiß, wurde nur der Termin bekannt gegeben und nur wenige Gründe, die mir jetzt aktuell nicht gerade nicht bekannt sind. Aber der tatsächlich tiefere Sinn dieser Zählung, der wurde vielleicht zu schlecht kommuniziert. Und dann kocht natürlich die Gerüchteküche hoch, und wo dann natürlich auch ablehnende Meinungen daraus resultieren, ja.
Tatsächlich
hat mich das sehr überrascht, ja.
Sie sind einer derjenigen, die es geschafft haben, wieder in ein normales Leben, wie das so schön heißt, zu finden. Wenn man nirgends zu Hause ist, wenn man keinen Rückzugsort hat, keine Tür, die man hinter sich zumachen kann, wie verbringt man dann seine Tage? Wie war das bei Ihnen?
Ja, das ist eigentlich, also einerseits ist das ein tägliches Einerlei und andererseits ist das auch irgendwie jeden Tag anders, weil immer alles passieren kann. Also auf der Straße kann jederzeit alles passieren. Der Tag, also ich war einer der wenigen Obdachlosen, die wirklich pünktlich morgens mit dem Wecker klingeln aufstanden, um 5:30. Ich bin ein Frühaufsteher schon immer gewesen in meinem Leben. Ja, dann hatte ich eine Stelle, wo ich mich morgens waschen konnte. Das ist ein Berliner Krankenhaus, da gab es einen Hintereingang. Und da war morgens um diese Zeit überhaupt niemand. Da war eine große Behindertentoilette. Da habe ich mich dann ausgezogen und abgeseift und rasiert, hatte warm mit Wasser, was wirklich nicht zu unterschätzen eine schöne Sache auf der Straße ist. Ja, danach, wenn ich Geld hatte, bin ich dann irgendwo, habe mir ein Billard Frühstück organisiert. Und wenn ich keins hatte, dann habe ich gleich am Berliner Hauptbahnhof, wo ich lebte damals, mit dem Schnorren, also mit dem Betteln begonnen, um mir dann erstmal ein erstes Frühstück, und ich war auch damals ziemlich stark alkoholabhängig, natürlich auch meinen Alkohol zu organisieren.
Das heißt,
ja, das
Sie
hat
haben,
man dann so. Ja, bitte.
Sie haben dann auch mehr getrunken als gegessen?
Ja, zum Ende hin dann, ja, wenn man so viel Alkohol trinkt wie ich damals. Also ich war zum Schluss meiner Obdachlosigkeit beim Tagesquantum von etwa 3 Flaschen Wodka. Und dann isst man eigentlich auch bloß noch äußerst wenig. Also ich habe manchmal, also ganz zum Ende habe ich manchmal ein halbes Brötchen gegessen am Morgen und dann am nächsten Morgen das nächste halbe. Und also wurde sehr, sehr wenig dann am Ende. Also man isst eigentlich nur, wenn der Magen schon richtig schmerzt, um diesen Schmerz abzumildern. Aber so richtig den normalen Hunger, wie man den so kennt aus dem Alltag, den befriedigt man eigentlich überhaupt nicht mehr. Das Trinken hat da absoluten Vorrang, ja.
Weil Sie waren eine Krankheit. Sie waren ganz unten. Wie haben Sie es geschafft, da rauszukommen?
Oh, das war ein langer, langer, schwerer Weg. Also die Initialzündung kamen zwei junge Frauen, die kümmern sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit um Obdachlose. Verteilen Schlafsäcke oder organisieren irgendwelche Hilfsgüter oder bringen ein bisschen warmes Essen oder warmen Tee. Und die kamen dann auch mal zum Berliner Hauptbahnhof und wurden auf meinen elenden Zustand aufmerksam. Also ich stand nach eigener Schätzung vielleicht noch 4 Wochen vorm Tod. Und mir ging es wirklich entsetzlich schlecht. Ich hatte auch total aufgegeben zu diesem Zeitpunkt. Und die überredeten mich eigentlich zu einer Alkoholentgiftung, was ich eigentlich gar nicht mehr wollte. Wie gesagt, ich hatte aufgegeben und wollte auch eigentlich sterben, weil ich für dieses elende, ewige Leiden und Kämpfen und sich quälen müssen einfach leid war. Das hat schon viel zu lange gedauert zu diesem Zeitpunkt. Aber die ließen einfach nicht von mir ab und nach 3 Stunden einfach auch schon mehr, um meine Ruhe zu haben vor denen, habe ich dann so einer Entgiftung zugestimmt. Bin da dann auch 1 Woche später hingegangen und in dieser Entgiftungsklinik, wenn man so viel Alkohol trinkt, man ist gar kein normaler Mensch mehr. Mhm. Also man denkt ganz anders, man fühlt ganz anders, man trifft völlig andere Entscheidungen, nimmt auch die Welt völlig verändert wahr, man ist richtig so ein Alkoholzombie. Aber so 7 bis 8 Tage nach dem Entzug oder während ich mich da noch eigentlich im Entzug befand, kehrte so mein gewohntes emotionales und intellektuelles Erleben zurück, so wenigstens in rudimentären Grundzügen. Und da erst habe ich richtig realisiert, in welche enorme Gefahr ich mich da draußen befand. Also ich war insgesamt 3-mal klinisch tot. Ich lag 3 Wochen im Koma. Nach dem Koma bin ich im Rollstuhl gelandet, musste nicht mehr laufen, musste wieder laufen lernen. Und so eine Sachen alles. Und da kam mir das alles erstmal, also intellektuell hatte ich es vorher schon im Kopf, aber da kam das alles auch so mal emotional an. Und da war ich zutiefst erschrocken und dachte, jetzt musst du hier unbedingt was ändern.
Und das war die persönliche Ansprache von Menschen, die Ihnen das auch zugetraut haben, dass Sie das schaffen können und Sie dazu überredet haben. Das ist ja schon ein deutlicher Hinweis darauf, was man braucht, wenn man auf der Straße lebt. Auch an ganz simpler und einfacher Zuwendung. Im Winter gilt den Obdachlosen ja besonderes Augenmerk. Niemand soll in Deutschland erfrieren müssen. Aber der Sommer ist auch nicht leicht zu ertragen, wenn man keine Bleibe hat. Ich habe in einem Bericht eines Obdachlosen gelesen, dass er den Sommer sogar schlimmer fand als den Winter. Was ist denn im Sommer zusätzlich belastend?
Naja, ich sag's mal so, gegen Kälte kann man sich schützen. Also wenn man kann dicke Kleidung anziehen, man kann sich gute Schlafsäcke besorgen und ausspenden eben oder auch 2 bis 3 Isomatten. Also wenn man das geschafft hat, einen guten warmen Mumienschlafsack sich zu organisieren und 2 Isomatten drunter liegen hat, ist es nachts im Schlafsack warm wie in einem Bett. Also die kalte Zeit ist tatsächlich der Tag. Aber gegen die Hitze des Sommers kann man sich überhaupt nicht schützen. Viele denken ja immer, den Obdachlosen geht es ja gut im Sommer, es ist ja warm und so. Tatsächlich ist es so, dass Obdachlose ja im Sommer genau die gleichen Probleme haben, die sie auch im Winter haben. Es ist eben nur, die Temperatur ist anders. Und auch die Wärme in den heißen Monaten Juli und August, die sorgt nochmal für ganz eigene Probleme. Man ist dieser Hitze permanent schutzlos ausgesetzt. Also wir Menschen mit Wohnung und Arbeit, wir haben einen klimatisierten Arbeitsplatz, wir sitzen in klimatisierten Verkehrsmitteln, PKWs. Oder abends, falls wir eben in der Wohnung keine Klimaanlage haben, ist die kühlende Dusche nur ein paar Schritte entfernt. Das sind alles Möglichkeiten, die ein Obdachloser nicht hat, der dieser schwülen, entsetzlichen Wärme im Sommer permanent ausgesetzt, Tag und Nacht. Also schutzlos, sehr, ja, sehr unangenehm. Mhm.
Zudem, vielen Dank für diese Einblicke, André Hoog, Ex-Obdachloser und inzwischen wieder mitten im Leben mit eigener Wohnung. Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Das gilt für alle größeren Städte, für alle Ballungsgebiete. Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart, Köln. Wer sich allerdings über seinen Kontostand keine Gedanken machen muss, der hat eine reiche Auswahl an Objekten. Wir haben schon mal eine Vorauswahl für Sie getroffen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Luxushausboot auf 2 Etagen mit 3 Zimmern, 120 Quadratmeter Wohnfläche plus 25 Quadratmeter Sonnenterrasse, Kamin und Sauna? Ein Berliner Schnäppchen für 469.000 Euro.
Dieser schwimmende Palast vereint den Komfort eines Penthouses mit den Vorteilen einer modernen Yacht. Als Designhaus nach deutschen Standards gefertigt, ermöglicht es dank seiner Sportbootzulassung die Mobilität und Freiheit einer neuen Lebensqualität. Das Dach bietet eine großzügig angelegte Terrassenfläche mit 25 Quadratmetern und einen atemberaubenden Ausblick auf ihre immer wechselnde Umgebung. Ja. Der Wohnbereich erstreckt sich über das ganze Erdgeschoss sowie zwei Drittel des Dachgeschosses. Beide Etagen sind über eine innenliegende Treppe miteinander verbunden. Das Kellergeschoss beinhaltet Flächen für Maschinen, Heiz- sowie Lagerraum. Auf Wunsch kann einer der drei verfügbaren Räume in ein Schlafzimmer umfunktioniert werden. Zur Basisausstattung des schwimmenden Penthouses gehören 26 cm starke, hochgedämmte Außenwände, ein Schiffsrumpf aus 8 mm Stahl, voll begehbar als Stauraum, doppelverglaste Fenster, Fußbodenheizung und Echtholzparkett.
Vom Luxushausboot zurück auf die Straße. Berlin zählt, das Einmaleins der Obdachlosigkeit, HR2 Kultur der Tag. Wer mittendrin steckt in einem Leben mit Arbeit, Wohnung, Freunden und Familie, der hat es gut und kann sich eher nicht vorstellen, auf der Straße leben zu müssen. Manche, die dort landen, haben so ein normales Leben, wenn überhaupt, nur kurz kennengelernt. Wie der eigentlich noch junge Mann, den Jan-Luca Künzberg in Berlin getroffen hat. Er nennt ihn Basti.
Basti steht rum. Eigentlich ist Basti viel unterwegs. Trotzdem herrscht bei Basti Stillstand. Jeder Tag endet auf der Platte. Auf seiner Jeanskutte hat er zwei Aufnäher des FC St. Pauli 1910. Die hat er selbst an die Weste genäht, erzählt er stolz. Der FC St. Pauli, das ist Bastis Lieblingsverein. Basti will wieder nach Hamburg. Er war schon fast überall, in Chemnitz, vor 32 Jahren noch Karl-Marx-Stadt, geboren. Nach der Trennung der Eltern mit der Mutter nach Berlin, da war er so 12, vielleicht 13.
Frankfurt am Main war es auch schon.
Hallo.
Aber da war es ein bisschen im Außenbezirk drin gewesen.
In Köln war er meistens auf der Domplatte. In München waren ihm die Drogen zu heftig. Deshalb kam er wieder nach Berlin. Wenn Basti redet, klingt es, als sei seine Zunge geschwollen. Als hätte sie nicht mehr genug Platz zwischen den Wangen. Basti lallt nicht, er scheint nicht betrunken. So hören sich Jahre des Zuvieltrinkens an. Seine sächsische Herkunft erahnt man an Dialektrudimenten, die lange Zeit in Berlin am Ick. Er hat fast jede deutsche Großstadt gesehen, in jeder von ihnen gelebt, gearbeitet. Arbeit, so nennt er das Flaschensammeln. Schichtbeginn ist, wenn das Geld zu Ende geht. Die Routen sind geplant, die Wege weit. Bahnfahren lohnt sich nicht, das Ticket kostet und in der Bahn findet er keine Flaschen. Hier in der Jebensstraße am Zoologischen Garten in Berlin gehört er zu so etwas wie einem Zirkel der Anständigen. Wenigstens sagen das immer wieder andere Obdachlose, die vorbeikommen. Sie begrüßen ihn mit Handschlag, das machen nur die Anständigen, sagen sie. Basti nippt an seinem Bier. Dabei wirkt er manchmal absent, auch als vor der Bahnhofsmission eine Schlägerei zwischen Obdachlosen beginnt. Der Angreifer trümmert dem anderen seine halbvolle Bierdose immer wieder ins Gesicht, der tritt und schlägt nur ins Leere. Der Angegriffene hat einen Schuh verloren, Bier überströmt und blutig im Gesicht tritt er in eine der Lachen am Straßenrand, die mal Regenpfütze waren und dann urinal wurden. Die Polizei kommt.
So was passiert mal zwischendurch.
Basti ist gelernter Gärtner, die Ausbildung hat er in Potsdam gemacht. Nach der Einstiegsdroge Cannabis, so sagt er das selbst, kam die Chemie. Er verlor die Kontrolle, landete auf der Straße. Heute trinkt er nur noch ein paar Bier am Tag. Ab und zu kifft er einen. Er guckt in die Leere beim Sprechen. Basti ist vielleicht 1,60 groß, trägt Kappe, Bart, hat lange blonde Wimpern und eine Nase so verstopft, dass es unvorstellbar scheint, damit jemals wieder atmen zu können oder zu riechen. Basti sagt, dass er sich immer einen Betreuer gewünscht hat. Jetzt hat er einen. Ein Anwalt in Petershagen oder in Fredersdorf. So genau scheint Basti das selbst nicht zu wissen. Dank seinem Betreuer hat er eine Rentennachzahlung bekommen. Er ist Frührentner. Die Süchte machen ihn arbeitsunfähig. Heute ist er wohl 32. Sicher ist sich Basti dabei nicht. Etwa 42.000 Euro hat er bekommen. Damit hat er seine Schulden beglichen. Die übrigen 10.000 rührt er nicht an. Nur Silvester oder Weihnachten. Heiligabend vielleicht, sagt Basti. Aber eine Fahrt nach Hamburg, da will er doch hin? Er antwortet, mit dem Intercity-Express oder mit dem Flixbus von Schönefeld. Aber vorher muss ich noch das Geld holen von meinem Betreuer. Ich kriege jeden Monat 700 Euro. Das mache ich morgen früh.
Ein Leben am Rande der Gesellschaft. Dr. Susanne Gerul ist Professorin für Theorie und Praxis der sozialen Arbeit an der Alice-Solomon-Hochschule in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Obdachlosenszene hat sich ja verändert in den letzten Jahren. In Hamburg werden Obdachlose schon länger erfasst, wo es möglich ist. Und dort hat man festgestellt, dass vor 10 Jahren noch rund 70% die deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Heute ist es nur noch ein Drittel. Das bedeutet, dass wahrscheinlich zu all den Problemen, die die Obdachlosigkeit sowieso mit sich bringt, auch noch Sprachprobleme kommen, oder?
Na, das eine sind die Sprachprobleme, aber EU-Bürgerinnen aus anderen EU-Staaten haben natürlich noch ganz andere Probleme, die sie mitbringen. Denn wir haben auf der einen Seite die Freizügigkeit, die ihnen ermöglicht, überall hinzugehen. Das hat die Politik ja sehr bewusst so entschieden. Sie haben aber nicht dafür gesorgt, dass diese Menschen hier, wenn sie nicht sofort eine Arbeit finden oder die Arbeit nicht bezahlt wird oder die Arbeit sie wieder verlieren, dass sie dann beispielsweise Sozialleistungen beziehen können. Also es gibt unter den vielen neuen Wohnungslosen auf der Straße, die nach unserer Schätzung erstmal auch sich wirklich dieser Zielgruppe sozusagen angepasst haben, gibt es wirklich eben viele, die einfach gar keine Chance haben, hier zurechtzukommen und dann eben unter anderem auch aus diesem Grund auf der Straße landen. Also wir wissen das im Gegensatz zu Hamburg ja noch nicht, wie viele Menschen anteilig wirklich aus diesen anderen EU-Staaten kommen, aber wir gehen davon aus, dass auch Berlin, es ist ja auch sichtbar über die Wohnungslosenhilfe, dass da wirklich viele neue Zielgruppen hinzugekommen sind in den letzten Jahren.
Ja, noch arbeiten wir nur mit Schätzungen, aber jetzt wurde ja schon mal gezählt. Was erwarten Sie von dieser Zählung in Berlin?
Also das Erste ist natürlich ganz offensichtlich, ich erwarte mir eine Zahl, die zwar nicht abbilden kann, das sind alle Menschen, die auf der Straße leben. Wir konnten ja nur im öffentlich zugänglichen Raum zählen. Deswegen wird es auch eine zweite Erhebung zu den Menschen auf der Straße geben, die über die freien Träger erfasst werden soll. Aber wir haben dann zumindest mal eine andere Hausnummer als bisher, wo die Schätzung in den letzten 30 Jahren übrigens sich immer zwischen 2.000 und 20.000 Menschen auf der Straße bewegen. Mhm. Also eine Schätzung, mit der wir wirklich nichts anfangen können, weil der Unterschied doch sehr groß ist. Und vor allen Dingen wird es natürlich dann spannend, weil ja vermutlich alle anderthalb Jahre gezählt werden soll, sodass man auch Winter- und Sommermonate unterscheiden kann, dass man dann tatsächlich die Bewegung über die Jahre, über die Veränderungen dann eben auch wahrnehmen kann. Nicht nur die absolute Zahl, sondern auch die Zusammensetzung nach soziodemografischen Merkmalen. Aber über diese Zahl hinaus muss natürlich viel mehr passieren. Also geplant ist, dass wir hier in Berlin diese Daten, die dann jetzt sozusagen ermittelt werden müssen, am 7.2. sollen die ersten Zahlen veröffentlicht werden, dass die dann auch wirklich interpretiert und diskutiert werden, dass sich daraus auch sozusagen ein Prüfstand für die jetzigen Angebote in der niedrigschwelligen Wohnungsnotfallhilfe ergeben, dass wir gucken, sind da eventuell Gruppen dabei mit einem auch höheren Anteil, was wir vermuten, aber eben noch nicht wissen, die vielleicht ganz andere Hilfen brauchen als die, die wir ja mal für eine ganz andere Zielgruppe konzipiert und geplant haben.
Eine größere Gruppe könnten die Frauen sein. Was ist mit den Frauen in der Obdachlosigkeit? Welche besonderen Probleme haben sie?
Ja. Das wird ganz spannend, weil sowohl die Praxis als auch die Wissenschaft geht davon aus, dass wenig Frauen, also noch weniger als ihr Anteil insgesamt an wohnungslosen Menschen beträgt, dass der Anteil der wohnungslosen Frauen auf der Straße noch sehr viel geringer ist. Mhm. Wir wissen das aber nicht. In Paris hat beispielsweise die erste Zählung 2018 ergeben, dass der Anteil der Frauen auf der Straße viel höher ist, als sie gedacht haben. Mhm. Da sind dann sofort auch Notschlafplätze eingerichtet worden in großer Zahl, die auch alle dann sofort genutzt wurden. Bei Frauen kommt ja dazu, sie sind natürlich viel gefährdeter auf der Straße. Also das Leben auf der Straße, egal ob man im Zelt lebt oder im Keller von einem Abbruchhaus oder wo auch immer, direkt auf der Straße, auf der Parkbank oder wo auch immer dann schläft, das ist ja hochgradig gefährlich. Ja. Da gibt es sowohl Gewalt untereinander, aber natürlich auch Gewalttätigkeit und auch Beschimpfungen von Menschen, die der Meinung sind, dass wohnungslose Menschen kein Teil dieser Gesellschaft sein sollten. Und das ist natürlich für Frauen, die in der Regel eben sich nicht so gut schützen können wie Männer oder vielleicht eher auch ungeschützter aussehen, dann nochmal eine ganz große Bedrohung. Und wir haben bei wohnungslosen Frauen insgesamt, das wissen wir aus ganz vielen Forschungen über die letzten zig Jahre, dass sehr viele Frauen schon vorher Gewalterfahrungen haben, die zum Teil auch Auslöser für die Wohnungslosigkeit waren. Sie kommen also sozusagen schon mit traumatisierter Gewalterfahrung in die Wohnungslosigkeit und sind dann dort auch weiterer Gewalt physisch und auch psychisch ausgesetzt. Und dann das Ganze auf der Straße, kann man sich ungefähr vorstellen, dass das eine völlig existenziell bedrohliche Situation sein muss.
Da besteht dringender Handlungsbedarf.
Ja.
Es gibt Wohnheime, ja vor allen Dingen für Männer, die aber auch sehr unterschiedlich ausfallen bis hin zu menschenunwürdigen Verhältnissen. Es gibt aber auch noch einen wachsenden Bedarf für solche Unterbringungen von Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, mit Pflegebedarf sogar. Die Obdachlosen werden ja auch immer älter. Mhm. Suchtprobleme spielen eine Rolle, psychische Erkrankungen auch. Sind wir da überhaupt drauf eingerichtet?
Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Also das eine ist natürlich positiv, wohnungslose Menschen werden mittlerweile älter als früher, wo sie einfach sehr, sehr früh gestorben sind aufgrund der unwürdigen Bedingungen, unter denen sie leben mussten. Aber das heißt natürlich auch, dass tatsächlich ein Alter erreicht wird, wo auch bei anderen Menschen dann vielleicht ein Pflegebedarf besteht. Und da kommen wir zu einem Problem, das ist egal, ob es um physische Beeinträchtigungen geht, wie beim klassischen Pflegebedarf oder bei Rollstuhlfahrerinnen, aber auch bei psychischen Erkrankungen, bei Suchterkrankungen. Da ist die Wohnungsnotfallhilfe in der Situation, dass sie erstmal vorrangig gar nicht für diese Gruppe zuständig ist. Dass nämlich die Gesundheitsfürsorge, die Eingliederungshilfe, die dieser Zielgruppe Angebote machen soll und nach Gesetz auch vorrangig leisten soll, dass das nicht immer funktioniert. Also das ist ein Dauerbrenner, seit ich mit Wohnungslosenhilfe zu tun habe, also seit über 30 Jahren, dass ich da auch die unterschiedlichen Ressorts und die unterschiedlichen Hilfesysteme nicht wirklich gut miteinander vernetzen und kooperieren, sondern sich zum Teil auch die Zuständigkeiten hin und her schieben. Und oft bleiben dann diejenigen, die wirklich einen doppelten und dreifachen Bedarf haben, nämlich wohnungslos zu sein, vielleicht sogar auf der Straße zu sein und gleichzeitig psychisch belastet zu sein, suchtmittelabhängig zu sein oder eben auch Rollstuhlfahrerin, dann gar nicht aufgefangen werden vom Hilfesystem, weil die einen sagen, du bist ja wohnungslos, geh da mal zur Wohnungslosenhilfe.
Da wird man hin und her geschoben.
Ja, und die sind entweder auch nicht dafür ausgebildet, im Sinne von fachspezifischer Ausbildung mit psychiatrischen Diagnosen zum Beispiel umzugehen. Und auf der anderen Seite werden sie auch gar nicht entsprechend bezahlt, weil der Hilfebedarf ja erstmal gesehen wird, wir haben hier mit wohnungslosen Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten zum Beispiel zu tun. Aber da ist das Geld, was dafür eingesetzt wird, ist ein Bruchteil von dem, was dann im psychiatrischen Bereich ausgegeben wird. Also man schiebt natürlich auch ganz gerne ab in die Hilfen, die preiswerter sind. Und oft findet dann gar keine Hilfe statt, weil die Eingliederungshilfe auch sehr hochschwellig ist und die Menschen dann vielleicht doch lieber auf die Straße gehen, als sich mit einer psychiatrischen Diagnose abstempeln zu lassen und dann erstmal eine Warteschleife von mehreren Monaten drehen zu müssen, bis sie auch ein Angebot bekommen.
Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, das ist das Fachgebiet von Professor Dr. Susanne Gerul. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm und Reich schon sehr weit aufgegangen ist. Die Gegensätze zeigen sich auch auf dem Wohnungsmarkt. Das wollen wir hier auch hörbar machen. Wenn das Hausboot auf 2 Etagen nichts für Sie war, dann hätten wir hier ein Angebot in Frankfurt. Ein exklusiver Wohntraum im Henninger Turm mit 3 Zimmern, 154 Quadratmetern Wohnfläche für unter 2 Millionen Euro.
Leben Sie in einer Symbiose von Anspruch, Komfort, Qualität und Ästhetik. Die optimale Südwestausrichtung des offenen Wohnbereichs bietet Ihnen einen herrlichen Blick bis in den Odenwald und auf die unvergleichliche Skyline. Von hier haben Sie Zugang zu 2 beheizbaren Wintergärten und 2 Balkonen, die dem sensationellen Blick eine weitere Dimension verleihen. Ein weiteres Highlight ist die Küche vom Boffi. Sie fasziniert durch das italienische Design und die Ausstattung. Unter anderem mit Dampfgarer, Backofen, Kühlschrank und Gefriergerät von Gaggenau, Weinlagerschrank von Sub-Zero, Induktionskochfeld von Zug und versenkbarer Dunstabzug von Bora. Der Master-Bedroom bildet mit einer Ankleide und dem exklusiven Bad en Suite einen abgeschlossenen privaten Bereich. Beide Bäder sind ein Refugium an Ästhetik und Qualität. Böden aus Bisazza-Fliesen und Cemento, Wohler-Armaturen, Antonio Lupi-Waschbecken. Bereiten Sie dank Smart-Home-Technik von unterwegs das entspannende Vollbad vor, das Sie mit Blick über die Stadt den Alltag vergessen lässt.
Ja, dieser Alltag, zu dem auch gehört, dass man sich auf dem Weg nach Hause vielleicht an dem einen oder anderen Obdachlosen vorbeischlängen muss, der bettelt, um die paar Cent für das nächste Essen in der Obdachloseneinrichtung zusammenzubekommen. Ohne Bleibe keine Würde. Da man nicht genügend Wohnungen hat und es lange dauert, bis neue Wohnungen gebaut werden können, gibt es viele Initiativen, die kleine und teilweise sogar mobile Wohneinheiten bauen. Die kleinsten, die sogenannten Less Homes, sind nur 2 Quadratmeter groß bzw. klein und sind doch mit dem Nötigsten ausgestattet, inklusive Trockentoilette. Das ist keine Dauerlösung, aber ein Anfang. Ziel der meisten Projekte ist es, Menschen zurückzuführen in eine eigene Wohnung. Klein anfangen ist besser als Platte machen.
Ja, hallo Detlef.
Hausbesuch bei Detlef K. im Essener Norden. Der 61-Jährige möchte nicht erkannt werden. Er lebt seit 3 Monaten nach langer Zeit wieder in einer kleinen Wohnung.
Ja, den Kleiderschrank habe ich ja selber aufgebaut.
Ja,
cool.
Ja, sehr schön. Das ist doch wirklich echt. Deine Ordnung hätte ich gerne, Detlef.
Von Sozialpädagoge Tobias Welp braucht der 61-Jährige einmal in der Woche Hilfe bei den Finanzen.
Also beim Strom hast du noch keine Post bekommen?
Ja, ja.
Weil er die Miete monatelang nicht zahlte, flog der ehemalige Verkäufer vor 2 Jahren aus seiner Wohnung, lebte in einer Einrichtung. Um wieder Arbeit zu finden, sind für ihn die eigenen 4 Wände wichtig.
Ja, das ist wie befreit, ne? Also machst du jetzt einen Kaffee, bereitest schon mal Essen vor, gehst schon mal einkaufen. Man hat ja auch mehr Lebensmut dann wieder, sag ich mal, wenn man jetzt eigenständig ist.
Detlef K. wurde für das neue Projekt Stadtbrücke als einer von 30 Wohnungslosen für das Apartment in einem normalen Wohnhaus ausgesucht. Sein Betreuer kann sich intensiv darum kümmern, die Probleme beim Umgang mit Geld in den Griff zu bekommen.
Das Schöne bei uns ist insgesamt, dass wir sehr, sehr intensiv die Zeiten auch manchmal begleiten können und dadurch halt auch immer viel Zeit haben, auch Dinge halt einfach anzugehen. Ich glaube, das ist das Einzigartige auch ein bisschen an dem Projekt, dass wir nicht so an Zeiten gebunden sind.
Diese gefragte Wohnung hatte der Eigentümer vom Markt genommen und für das soziale Projekt zur Verfügung gestellt. Detlef K. sieht hier so etwas wie seine letzte Chance. Er will es unbedingt schaffen, die Miete regelmäßig zu zahlen.
Dass ich das wöchentliche Geld also mir einteile. Dass ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht am ersten Tag alles ausgebe zum Beispiel.
Ein paar Straßen weiter sucht eine andere Mitarbeiterin des Projektes nach weiteren Wohnungen. Die Warteliste ist lang. Diese könnte für eine Mutter mit Kind aus der Notunterkunft passen. Die Immobilienfachfrau weiß, was Eigentümern wichtig ist.
Wir schauen uns ganz genau an, welche Wohnung das ist, was wünscht der Vermieter, was geht. Auch da sind halt Unterschiede da. Die einen sagen, uns ist es egal, wenn die Schufa zum Beispiel negativ ist. Die Schufa ist ein ganz großes Thema.
Ein ganz anderes Essener Projekt hilft Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben. Dieses Minimobilheim hat ein privater Sponsor bezahlt. Der erste Bewohner lebte 2 Jahre auf der Straße. Auch wenn es nur enge 2 Quadratmeter sind, für ihn ist es eine ganz andere Welt.
Weil man ja alles machen kann. Man kann, wie gesagt, duschen, man kann sich pflegen, man kann Wäsche waschen. Man kann seine Sachen da schön drin lassen und man kann dann zu Ämtern gehen. Anders als wie wenn ich jetzt mit vollgepackten Taschen dahin laufe.
Der 45-Jährige will sich mit dem Mobilheim darauf vorbereiten, wieder in einer Wohnung zu leben. Detlef K. hat das bereits geschafft. Die eigene Bleibe ist für ihn jetzt der Start in ein neues Leben.
Ja, super, das ist doch schon gut.
Das 1x1 der Obdachlosigkeit, HR2 Kultur der Tag. Alexander Hagner ist Architekt und er arbeitet schon lange an passenden Wohnformen für Obdachlose und er bindet als Professor für soziales Bauen an der Fachhochschule in Kärnten auch seine Studenten in diese Projekte mit ein. Gerade heute haben die Studenten ihre Planungen für ein Vorhaben der Caritas Kärnten präsentiert, ein Objekt für Langzeitobdachlose. Herr Professor Hagner, von dem, was Ihre Studenten da präsentiert haben an kleinen Häuschen, was würde Ihnen am besten gefallen, wenn Sie es gleich bauen könnten?
Das Objekt, was mir am besten gefallen würde, ist ein Hybrid aus vielen der Überlegungen, weil das passiert, wenn man nicht in Gruppen arbeitet, sondern Studierende in Einzelarbeiten an ein Thema heranführt, dass in den meisten oder in jedem Projekt gibt es irgendwelche Überlegungen, die Relevanz haben, die sehr gut sind. Und da habe ich dann immer das Bedürfnis, gerade am Ende nach so einer Präsentation, die relevanten Stichworte, Schwerpunkte, Tiefenbohrungen in ein Projekt kulminieren zu lassen und das dann auch, also wir wollen welche bauen, wir wollen Prototypen bauen und ich denke, wir werden nicht eins der heute präsentierten Häuschen bauen, sondern eine Mischform aus verschiedenen der heute präsentierten Ideen.
Dann beschreiben Sie doch mal, wie Sie das zusammenstellen würden, wenn Sie es jetzt bauen dürften aus diesen ganzen Vorschlägen, wie sähe Ihre präferierte Mischform aus?
Also es wäre ein Wohnraum, der ungefähr 10 Quadratmeter hat, plus minus, das war jetzt die Querschnittsmaterie, der mit natürlichen günstigen Materialien aus der Nachbarschaft hergestellt werden kann, mit einer optimierten Konstruktion, der vor allen Dingen einen Außenraum aufweist, der eine Art Bindeglied darstellt zwischen dem sehr reduzierten Lebensraum und seiner Umgebung, sprich einer Art Dorfstruktur, die eine Form der Gemeinschaft ermöglicht, die halt viele Menschen in Mitteleuropa gar nicht mehr haben können, weil sobald im Stadtraum mehrere obdachlose Menschen zusammen irgendwo auftauchen, kommen halt doch oft das Ordnungsamt oder andere und dann wird wieder vereinzelt. Also das ideale Häuschen für mich hat diesen privaten Rückzugsraum, endlich in der letzten Phase seines Lebens einen Ort, wo man ungestört sein darf, wie man ist. Und dann aber auch eine Raumsituation, wo ich Anknüpfung finde an meine Umgebung, um wieder teilnehmen zu können an einer Gesellschaft, die mich eigentlich ausgeschlossen hat.
Sie haben es gesagt, die Bauten, seien sie noch so klein, müssen irgendwo hin. Und das finden die Anlieger meistens nicht so gut. Man muss also auch dafür sorgen, dass es keinen Widerstand in der Bevölkerung gibt gegen so ein Projekt. Wie schwierig ist das?
Das ist das Allerschwierigste überhaupt. Also in Wien hatten wir die Idee 2002, dort ein solches Dorf zu errichten. Und eröffnet haben es wir 2018. Das lag weder am Geld noch an Menschen, die da gerne freiwillig mitgearbeitet haben. Es lag schlicht und einfach an der Akzeptanz in der Nachbarschaft. Die besten Äußerungen waren, vielleicht ist das ein gutes Projekt, aber doch sicher nicht bei uns. Also das ist ja klar, dass sowas bei uns nicht gebaut werden kann. Und mit dem haben wir zu leben gelernt, aber auch gelernt, Strategien zu entwickeln, wie man in der Nachbarschaft vielleicht mehr Akzeptanz findet, weil am Ende hat sich gezeigt, dort, wo solche Projekte realisiert wurden, also sowohl in Graz als auch jetzt das erste Jahr Erfahrung in Wien, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Es ist alles gut. Ja, im Gegenteil, solange es solche Orte gibt und Menschen gibt, die sich an solchen Orten kümmern können, um anderen, denen es nicht gut geht, schaut es mit der Gesellschaft besser aus, als wenn es nicht gibt. Das wäre gefährlich.
Das Dach über dem Kopf ist ein wichtiger Faktor, aber mit der Behausung sind längst nicht alle Probleme gelöst. Viele Menschen sind schon lange auf Platte, haben Suchtprobleme, psychische Probleme und sind nicht in der Lage, sich zu organisieren. Das heißt, ohne weitere Hilfe geht es nicht und das muss sich natürlich auch in der Architektur irgendwie niederschlagen. Wie planen Sie da?
Also das ist ein interessanter Faktor, dass wir es ja nicht nur mit Bewohner und Bewohnerinnen zu tun haben in den Projekten, sondern auch mit Menschen, die sich um diese kümmern. Und damit sind wir aber auch schon bei der Nachbarschaft. Also das Thema Akzeptanz ist natürlich nicht nur eins, um eine Baubewilligung zu erwirken, sondern auch eins, um andere dafür zu interessieren, dass es da Menschen in der Nachbarschaft gibt, denen es nicht gut geht. Und das heißt, wir brauchen eine Architektur, die auch formal, die man mag, ja, die man sieht und sagt, wow, schön. Ja, weil wir müssen einfach weg von dieser Idee, für den Rest zu mobilisieren. Das geht sich nicht aus. Das erzeugt eine Abwärtsspirale, ist beim Bauen natürlich umso gefährlicher, weil wir das dann sozusagen stigmatisieren für die nächsten Jahrzehnte. Bauen ist ja nicht etwas, was morgen anders aussieht. Das heißt, diese Idee, dass wenn wir tätig werden, vor allem baulich für Menschen am Rand der Gesellschaft, dann darf sich das nicht formal irgendwie abbilden, weil dann verlieren wir selbst manche, die vielleicht noch Lust hätten, sich irgendwie zu engagieren, aber ja, dann muss man sich ja noch mehr überwinden. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich ein Projekt mache, wie für jeden anderen auch mit allem Anstand, den die Architektur zu bieten hat, dann gelingt es uns unter Umständen, Menschen abzuholen, sich an so einem Projekt zu beteiligen, die das gar nicht mal erwarten, da mitmachen zu wollen. Die finden das dann plötzlich schön und sagen, wow, kann ich da vielleicht irgendwie beitragen?
Das ist also eine Architektur für mittendrin. Nun gibt es nicht nur Angebote für Obdachlose, es gibt auch Architektur, die keinen Raum geben soll für ungebetene Gäste. Hostile Design nennt sich das, feindliches Design, scharfkantige Gitter, zum Beispiel Überlüftungsschächten, Abtrennungen auf Bänken, sodass man darauf nicht liegen kann. Wie sehen Sie sowas?
Menschenabweiser. Ja, asozial, ganz einfach ausgedrückt. Ich meine, nur weil manche diesen Rest der Gesellschaft in ihr nicht wollen oder wahrhaben wollen oder wie auch immer, gibt uns das noch lange nicht das Recht, uns die Schwächsten sozusagen in dieser Form auszugrenzen. Dabei geht es mir ganz stark um das Thema Würde für die betroffenen Personen, aber es geht mir natürlich auch um das Thema Empathie, weil wozu es führt, wenn man Menschen ausschließt, die dann in Folge nichts mehr zu verlieren haben oder glauben, nichts mehr zu verlieren haben. Das ist einfach Konflikt, wozu das führt. Und Konflikte in der Gesellschaft gibt es, glaube ich, immer mehr. Also muss es auch Bestrebungen geben, hier mehr die Verbindung zu suchen, als das Problem aus der Sichtbarkeit in eine Unsichtbarkeit zu verlagern.
Alexander Hagner, Professor für Soziales Bauen an der Fachhochschule Kärnten. Viel Erfolg weiterhin mit dem Vinzidorf. Vom Vinzidorf mit eher winzigen Häusern geht es hier bei uns nahtlos über in die Welt der Reichen und Schwerreichen. Eine Wohnung in München ist auch in gehobenen Einkommenskreisen eine Investition. Aber für knapp 5 Millionen bekommen Sie eine einzigartige Luxusdachterrassenwohnung im Herzen der Altstadt. 4 Zimmer auf 207 Quadratmeter Wohnfläche.
Die traumhafte Dachterrassenwohnung verfügt über ein lichtdurchflutetes, loftartiges Ambiente und bietet einen unwiederbringlichen Blick über die Münchner Innenstadt bis zur Alpenkette. Die Rooftop-Dachterrasse mit Galerie und Pantry-Küche über dem Wohnbereich ist ein atemberaubendes Highlight. In München nahezu einzigartig. Die zeitlos elegant und höchst anspruchsvoll ausgestattete Wohnung verfügt über einen weitläufigen Wohn-Essbereich mit offener Küche und vorgelagerter Südterrasse. Darin die maßangefertigte Einbauküche mit Nielegeräten und Weinschrank. Von der Dachterrasse im 6. OG blickt man auf die Frauenkirche, den alten Peter und das Münchner Rathaus. Der Masterbereich verfügt über ein edles Ensuite-Badezimmer aus Marmor. Ein zweites Schlafzimmer mit Bad und ein Gäste-WC sowie Hauswirtschaftsraum vervollständigen die Wohnung. Fußbodenheizung, Gaskamin und 2 Stellplätze in der Tiefgarage runden das Angebot ab.
Nicht schlecht, aber vielleicht findet sich noch was Besseres. Berlin zählt das Einmaleins der Obdachlosigkeit, HR2 Kultur der Tag. Obdachlose gehören zu unserem Straßenbild, jedenfalls in den großen Städten. Bis zu einem gewissen Grad haben wir uns an den Anblick von Elend gewöhnt. Landstreicher, Kloschars, Bettler tauchen auch in der Literatur auf. Schon in Kinder- und Jugendbüchern gehören sie zum Inventar. Thorsten Schweinhardt mit einer kleinen Zusammenstellung.
Auch in den heilen Kinderwelten von Astrid Lindgren gibt es Obdachlose. Zwischen Bullabü und Birkenlund hat das Leben auf der Straße aber eher etwas romantisch Verklärtes. Ein ewiges Ferienabenteuer unter freiem Himmel. Gleichzeitig wirken die sogenannten Landstreicher etwas zwielichtig und nicht ganz astrein. Wenn die Kinder allein zu Hause bleiben, muss die Mama deshalb schon mal warnen: Passt auf, dass kein Landstreicher ins Haus kommt.
Es war nämlich zu einer Zeit, in der unendlich viele Landstreicher unterwegs waren. Freundliche, etwas schüchterne Landstreicher, die sich scheu auf einen Stuhl hinter der Tür setzten und kein Wort sagten. Gesprächige Landstreicher, die fantasierten und alle möglichen Geschichten erfanden. Betrunkene Landstreicher, die manchmal recht lustig waren und manchmal auch das Messer zogen. Und oft auch Landstreicher, die so voller Läuse waren, dass Mama den Stuhl abseifen musste, wenn sie gegangen waren.
Der Landstreicher, der in Lindgrens Geschichte »Gute Nacht, Herr Landstreicher« vorbeikommt, ist dann aber ganz nett. Er kann Bauchreden, kennt Zauberkunststücke und rettet einem der Kinder sogar das Leben. In Maxim Gorkis Drama »Nachtasyl« von 1901 wäre das völlig undenkbar. Die in einem Heim für Obdachlose gestrandeten Figuren helfen allerhöchstens sich selbst und oft gelingt ihnen nicht mal das. Da ist ein Schlosser, der teilnahmslos zusieht, wie seine Frau neben ihm im wahrsten Sinne des Wortes verreckt. Eine Prostituierte, die sich in Groschenromane flüchtet. Und da ist der Säufer Bubnow, der das Zusammenleben im Nachtasyl mit den Worten auf den Punkt bringt.
Hier gibt es keine Herren. Hier ist alles verblichen. Nur der nackte Mensch ist übrig geblieben.
Das Nachtasyl, ein eiskaltes Kellerloch, steht für den absoluten Tiefpunkt, menschlich wie gesellschaftlich. Was bei Gorki Fiktion war, erkundet der Journalist Egon Erwin Kisch 20 Jahre später ganz real. Er mietet sich in einem Obdachlosenheim im Londoner Elendsviertel Whitechapel ein. Die Erfahrungen aus dieser Nacht schildert Kisch in der Reportage Unter den Obdachlosen von Whitechapel, veröffentlicht 1924 in seinem berühmtesten Buch Der rasende Reporter.
Da sitzen sie und verderben die warme Luft. Der eine schnallt seinen Holzfuß ab und lehnt ihn an die Bank, der andere macht Inventur, einige hundert Zigarettenstummel neben sich ausbreitend. Einer holt aus seinem Schnappsack die Dinge hervor, die er wahllos aus dem Rinnstein aufgelesen, Stücke alten Brotes, den Rumpf einer Puppe, zusammengeballte Zeitungen. Er glättet sie sorgfältig. Den Rest einer Brille, das Rudiment eines Bleistiftes. Einer bindet sein Bruchband zurecht. Einer wickelt seine Fußlappen ab. Einer verdaut hörbar. Alle Sinne werden gleichzeitig gefoltert.
Schmutz, Verwahrlosung, Kriminalität. In Kischs Reportage ist schon vieles vorhanden, was das Klischee vom Obdachlosen in der modernen Großstadt ausmachen wird. Auch dieses Bild wurde durch Jugendbücher transportiert und popularisiert, vor allem durch die Kinderkrimis aus der Reihe Ein Fall für TKKG, die ab 1979 erschienen. Der 2007 verstorbene Autor der Reihe, Stefan Wolf, nennt Obdachlose konsequent Penner. Schon in Band 2 von TKKG, Der blinde Hellseher, konnte man lesen:
Auf der anderen Straßenseite standen zwei betrunkene Penner und unterhielten sich lautstark, als wären sie allein auf der Welt. Dem einen hing der verwilderte Bart bis auf die Brust. Seinem speckigen Wintermantel sah man an, dass Ungeziefer sich darin wohlfühlte. Er hatte zerlöcherte Hosen und schiefgetretene Schuhe. Der andere auch. Aber auf dem Kopf thronte ein Hut erster Klasse. Ein richtiger Borsalino, aus weichem, cremefarbenem Filz und wie neu. Wahrscheinlich geklaut, dachte Tarzan.
Selbstverständlich. Denn schließlich sind die Stadtstreicher in der TKKG-Großstadt grundsätzlich kriminell. Deshalb sprechen sie untereinander auch Gaunersprache, die man für die jugendlichen Leser übersetzen muss.
Du wirst jetzt sofort abbürsten, abhauen. Und wenn du mich verseifelst, verrätst, werde ich dich brezeln, verprügeln, dass du abflatterst, stirbst. Kapiert?
Vor allem in den TKKG-Bänden aus den 80ern finden sich regelmäßig solche Passagen. Vom schmuddeligen, aber herzensguten Landstreicher ist da nichts mehr zu spüren.
Obdachlose in der Literatur zwischen Verklärung und extremer Abwertung. Professor Jutta Almendinger ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Frau Professor Almendinger, wir haben ja alle ein Bild im Kopf, oft ein Bild, dass Obdachlose kein geregeltes Leben führen, verwahrlost sind, keine Arbeit haben und meistens noch ein Alkohol-, Drogen- oder psychisches Problem obendrauf. Müssen wir dieses Bild korrigieren?
Natürlich müssen wir dieses Bild korrigieren, weil dieses Bild ein statisches Bild ist und uns gar nicht zeigt, ob nicht der Verlust einer Wohnung und eine Weile des Lebens auf der Straße oder in Übergangswohnungen zu Alkoholproblemen führt, zu Drogenproblemen führt oder ob die Kausalität ganz anders ist, dass es tatsächlich der Alkoholgenuss oder die Drogen sind, die zu Obdachlosigkeit führen. Was wir in der Forschung immer und immer wieder feststellen, ist, dass es oft die Richtung ist, man verliert eine Wohnung und dann kommen diese Folgeprobleme. Das heißt, wir müssen wesentlich stärker in eine präventive Forschung reingehen.
Wir kennen ja alle Bildungsarmut und die muss nicht zwangsläufig mit finanzieller Armut einhergehen. Jetzt bringen Sie den Begriff Wohnungsarmut ins Spiel. Ist das mehr als nur keine Wohnung haben? Was verstehen Sie darunter?
Nun, wir haben, und wenn man das ganz genau ausdrückt, was in Berlin gelaufen ist, haben wir eine Straßenobdachlosigkeitszählung gemacht. Wir haben keine Zählung gemacht der Obdachlosen, die innerhalb von Gebäuden waren, die auf Parks waren. Da sind wir ja überhaupt nicht gestern Nacht hingegangen. Von daher möchte ich immer und immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wohnungsarm ist obdachlos, ist auf der Straße, ist in Gebäuden. Wohnungsarm ist aber auch dieses Couchsurfing, weil man keinen eigenen Wohn- oder Mietvertrag hat. Aber Wohnungsarmut betrifft natürlich auch jene Menschen, die zu viert auf ganz kleinem Raum leben. Also Wohnungsarmut als solches ist ein riesiges Problem, welches gleichermaßen das Wohlbefinden von uns, aber auch die Möglichkeiten in anderen Arenen des täglichen Lebens erfolgreich zu sein, tangiert.
Die Wohnungsarmut bringt natürlich individuelle Probleme, aber das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Gerade im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sind ja viele Fehler gemacht worden. Die Wohnungen werden auch immer noch viel zu schnell dem freien Markt überlassen, bleiben nicht in städtischer Hand, nicht in kontrollierter Hand. Wird denn da inzwischen auch umgesteuert?
Man versucht es mit gemischtem Erfolg. Man versucht ja bei Neubaumaßnahmen einen gewissen Anteil der Wohnungen dann tatsächlich als mit günstige Wohnungen zu deklarieren. Das ist schon alleine bei Aufträgen in die öffentliche Hand schwierig, aber private Auftragnehmer machen das selten. Da muss man wahrscheinlich viel stärker politisch auch noch eingreifen und Rahmenbedingungen setzen. Wir brauchen verstärkte Maßnahmen auch, das nicht so zu bauen, dass eine Entmischung stattfindet, also eine größere Segregation in unseren einzelnen Kiezen, wie man so schön in Berlin sagt. Da ist noch viel zu tun und ich sehe, was diese ganzen Investitionsstaus betrifft, insbesondere hier massiven Handlungsbedarf.
Wir haben in der Sendung von verschiedenen Ansätzen gehört, Housing First zum Beispiel oder auch die Angebote mit Minihäusern zumindest ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Wir haben aber auch gehört, dass Hilfsangebote zum Teil gar nicht angenommen werden von den Betroffenen, auch weil sie nicht immer so passen. Was halten Sie denn für den wichtigsten Ansatz?
Ich halte, und da möchte ich nochmal auf den Anfang dieses kleinen Interviews zurückkommen, dass wir diese Obdachlosigkeit als einen Prozess ansehen. Ich habe mit sehr, sehr vielen Obdachlosen gesprochen, die sagten, naja, die haben uns so lange allein gelassen, wir sind es überhaupt nicht mehr gewöhnt, innerhalb von Wänden und mit einem Dach wir haben Angst vor anderen, wir haben Angst, dann beklaut zu werden, wir haben kein Vertrauen mehr zu offiziellen Stellen. Das heißt, wir müssen diese ganzen Angebote zu Beginn dieser Obdachlosigkeit machen, am besten sogar noch während ein Mietvertrag besteht und keine Zwangsräumung stattgefunden hat, bevor dann diese Schulden dazu führen, dass man überhaupt keine neue Wohnung bekommt. Und ich glaube, dann würde diese Aussage so überhaupt nicht haltbar sein, dass die Betroffenen keinen Wohnraum wollen. Sie werden dazu gebracht, über viele Jahre teilweise, dass sie sich das nicht mehr vorstellen können.
Sie arbeiten gerade an einem Buch, in dem es auch um die Verbindung zwischen sozialer Ungleichheit und Obdachlosigkeit geht. Wir erleben, dass die Ungleichheit in unserer Gesellschaft zunimmt. Müssen wir uns auch auf zunehmende Obdachlosigkeit einstellen?
Wir müssen uns definitiv auf eine zunehmende Ungleichheit einstellen, was überhaupt das Wohnen betrifft. Das sehen wir heute schon. Die Mietpreise gehen rasant auseinander, wenn man sich die neuen Immobilien anschaut. Die sind jenseits allem, was man sich normal schon vorstellen kann. Und da reden wir noch gar nicht von jenen, die obdachlos sind. Von daher ist die Wohnungsarmut und Wohnungsreichtum einer der besten Spiegel des Auseinanderfallens unserer Gesellschaft.
Professor Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Vielen Dank. Berlin zählt, das Einmaleins der Obdachlosigkeit. Das war HR2 Kultur der Tag. Zählen allein hilft nicht, das ist klar. Aber die Obdachlosenzählung in Berlin war ein Anfang. Aufgrund der Zahlen, die man in den nächsten Jahren bundesweit erheben will, möchte man die Hilfsangebote dann auch ausbauen. Und wie wir gehört haben, würde es auch helfen, bestehende Angebote mehr an die Bedürfnisse der Menschen, für die sie gedacht sind, auszurichten. Das fängt schon bei den Öffnungszeiten der Schlafgelegenheiten an. Sie können die Sendung wie gewohnt auch als Podcast auf hr2.de runterladen und Sie finden sie auch in der ARD Audio App. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend noch.